Moin! Wirst du mit deiner Praxis im Netz gefunden? Von den richtigen Menschen? Das Suchverhalten ändert sich ständig. Ob auf TikTok, Instagram oder durch die neuen KI-Tools. In dieser Folge geht es genau darum. Wir sprechen über die Rolle sozialer Medien als wichtigen Kontaktpunkt in der Patientensuche, die Auswirkungen von Google AI Overviews und zeigen dir, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest, um online sichtbar zu bleiben. Geht natürlich auch um deine Website, logisch. Diese Folge haben wir am 1. August aufgenommen. Viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich. Schön, dass ihr dabei seid bei Punktuell, eurem Pars Media Praxis Marketing Podcast. Moin Patrick.
Moin Klaus, Grüße aus dem Bergischen, wie immer.
Wie immer. Meine kurze Frage ins Bergische, bevor wir gleich loslegen. Wie ist denn aktuell das Sommerwetter an diesem 1. August, an dem wir heute aufzeichnen?
Ich wollte gerade sagen, also ich hoffe, dass bei allen, die diesen Podcast hören, das Wetter besser ist als heute bei der Aufnahme. Wir hatten das gerade vorweg schon ein wenig. Ich wusste nicht, ob ich wegen dem schrägschlagenden Regen überhaupt hier einen anständigen Ton hinbekomme. Also ich hoffe, bei euch allen ist es besser, wenn ihr das Ganze hört. Bei der Aufnahme gerade ist es leider nicht von dem Feeling her der 1. August.
Gut, dann sind wir auch da wieder gleich, weil bei uns am Deich an der Nordsee regnet's auch. Aber gut, hier sich übers Wetter Gedanken zu machen, ist ja Unfug. So, mein Lieber, heute haben wir ein Thema. Ich finde, das ist irgendwie so ein Evergreen-Thema. Man kann immer drüber reden. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen. Aber es ist immer aktuell und wird in Zukunft immer wichtiger, oder? Worum geht's?
So ist es. Also es ist Evergreen, der aber immer wieder zu updaten ist. Vielleicht sagen wir das mal so. Aber jetzt, worum es geht um die Suche im Internet. Ganz, ganz klassisch Marketing, ein großer Aspekt dabei, gerade beim Online-Marketing. Wir beleuchten das Thema einfach mal so, wie wir es gerade erleben, wie wir es zurückgespielt kriegen, wie wir unsere Informationen aufsaugen, werden vielleicht auch die ein oder andere Statistik mal grob mit reinbringen. Wir wollen einfach euch mal sagen, wie wir es in den Praxen wahrnehmen, wie es auch in der gesamten Online-Marketing-Welt diskutiert wird, nicht nur in dem Bezug auf die Praxen. Aber Klaus, über das große Thema KI haben wir vor kurzem ja eigentlich schon mal gesprochen mit Google und den Texten und dem ganzen Kram. Das nehmen wir heute nicht in den Fokus, ne?
Nee, nicht in den Fokus, definitiv. Aber ich empfehle euch, ihr Lieben, natürlich unsere Folge Nummer 97 mit Mr. SEO, dem lieben Michael Weckerlin. Da haben wir genau darüber gesprochen. SEO, KI, Mythen, Texte und so weiter und so fort. Packe ich euch in die Shownotes. Ja, und Patrick hat es eben schon gesagt, was ihr heute mitnehmen solltet aus unserer Diskussion. Wir wollen mal schauen, wie hat sich das Suchverhalten von Patienten in den letzten Jahren verändert? Welche Rolle spielt da auch das Alter? Wie sieht es aus mit TikTok, Instagram, ChatGPT? Sucht da überhaupt jemand nach Zahnarztpraxen? Und wenn ja, warum ist es so? Über die Google AI Overviews werden wir auch nochmal sprechen. Chance, Bedrohung für die Praxen, wie bereitet man sich darauf vor? Kein leichtes Thema. Und natürlich gehen wir am Ende noch mal kurz darauf ein, welche konkreten Fehler machen denn Praxen heute immer noch bei ihrer Online-Sichtbarkeit? Und Patrick hat es ja eben schon gesagt, vielleicht kommt mal die ein oder andere Statistik, die ein oder andere Studie da rein. Aber Patrick, mal so vorweg, ich finde das immer super schwierig, ja, weil ja, man kann natürlich klassische Studien wählen, die großen Online-Studien, die sagen alle, natürlich suchen immer mehr Menschen online, suchen immer mehr im Netz. Darüber müssen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr unterhalten. Aber wenn man sich so einzelne Zahlen angucken, sind es jetzt 80% der Gen Z, die bei TikTok nach Restaurants suchen, sind es 35%, die noch bei Google nach irgendwas suchen. Ich würde mich da gar nicht großartig drauf versteifen. Da gibt es so viele unterschiedliche Sachen. Du hast ja, glaube ich, auch mal recherchiert, noch gestern Abend, vorgestern Abend. Und so ein einheitliches Bild ist da schwierig. Deshalb will ich euch auch gar keine großen Studien in die Shownotes mit reinpacken. Wenn ich noch was finde, wo ich sage, das hat eine mega Relevanz, dann sehr gerne. Aber eins, Patrick, ist klar, ne? Also die Suche hat sich in den letzten Jahren, ist jetzt egal, ob wir über 2 oder 3 reden, aber jetzt gerade in den letzten 2 Jahren durch KI richtig verändert. Was fällt dir da aktuell so auf, auch bei unseren Analysen, auch wenn du mit anderen sprichst? Was sehen wir da für Veränderungen im Patientenverhalten?
Ja. Ja, also ich, wie gesagt, das ist ja schon mal das sehr, sehr Spannende. Du hast eben das Beispiel Restaurants eingeführt, weil wir müssen ja genau auf die Patienten in der Zahnarztpraxis uns konzentrieren. Und am Ende des Tages ist das natürlich etwas, wo es quasi wenige ganz, ganz spitze Studien zu gibt. Aber klar, es hat sich einiges geändert in dem Suchverhalten. Was ich ganz klar hier anführen möchte, ist, die Strecken mit Information, Selbstinformation, die dann am Ende zu einer Entscheidung führen, die werden einfach immer länger. Die Touchpoints werden immer mehr. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, uns zu informieren. Ich würde das direkt mal reinschmeißen mit dem Thema KI. Vor 5 Jahren hatten wir noch kein Gerät, wo wir ein Interview und ein Gespräch mitführen konnten, was uns irgendwelche Daten ausspuckt oder irgendwo aus dem Netz Dinge rauswühlt oder sag mal Daten aus Quellen, die wir uns niemals hätten zusammensuchen können. Das heißt, es wird einfach am Ende immer komplexer, das Ganze. Es wird aufwendiger und natürlich gerade in den jüngeren Generationen entwickelt sich dadurch natürlich auch eine durch die schon mitgebrachte, aber jetzt nochmal verstärkte Möglichkeit, sich zu informieren, natürlich nochmal eine ganz andere Gesundheitskompetenz, auf die man reagieren muss.
Ja, halt das mal bitte im Hinterkopf, dass wir da gleich nochmal drüber sprechen, weil inwieweit das immer auch eine Kompetenz ist, darüber streiten sich ja die Gelehrten. Aber lass mich nochmal eins aufgreifen, weil du hast es zwar schön gesagt, aber vielleicht sollten wir es nochmal erklären. Entscheidungsstrecken, Touchpoints, habe ich das richtig verstanden? Patienten, Patientinnen haben immer mehr Gelegenheiten auf Praxen zu treffen, immer mehr Kanäle, auf denen Praxen und Unternehmen generell sichtbar sind. Das heißt, sie benötigen durch dieses Mehr an Informationen auch eine längere Zeit, um zu entscheiden, da gehe ich hin oder da gehe ich hin. Habe ich das damit einigermaßen richtig zusammengefasst?
Genau so ist es. Also okay. Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, uns mehr zu informieren, tun wir es auch. Und wenn die Quellen mehr werden, dann nutzen wir diese Quellen auch. Und dass da natürlich zwischen ich brauche einen Zahnarzt für und ich wähle einen Zahnarzt aus, natürlich deutlich mehr passiert, ist ja eigentlich eine ganz, ganz logische Konsequenz. Das hatten wir schon, als das Internet eingeführt
wurde. Stimmt, ja. Genau. Aber eigentlich haben wir das ja immer. Ne? Also wir sind ständig in diesem Wandel, dass Menschen sich überlegen, wo bekomme ich jetzt heute ad hoc die besten Informationen her? Und genau darüber wollen wir heute auch reden. Und da geht's auch ums Alter natürlich. Also wir reden gleich über Social Media, aber generell können wir doch davon ausgehen, so, nein, das können wir nicht davon ausgehen, das weiß ich ja. Meine Tochter ist 20. So, die sucht, egal worum es geht, natürlich völlig anders als ich, als auch Menschen, die vielleicht 40 sind, 50 sind. Ich habe da jetzt auch keine großartig validen Quellen gefunden, aber wir können doch definitiv davon ausgehen, dass das Suchverhalten auch bezogen auf die Alterskohorten, wenn wir uns die verschiedenen Zielgruppen anschauen, da unterschiedlich ist.
Absolut. Also die Einstiege sind anders. Ich greife das Wörtchen gerne nochmal auf. Der erste Touchpoint ist bei den meisten Altersgruppen wirklich verschieden, während natürlich die jungen Leute, ich will da, sag mal unter 30, machen wir das mal einfach so, will jetzt hier auch keinen Gen Z etc. reinbringen, dass diese Menschen natürlich unheimlich viel mobil unterwegs sind, weil damit extrem aufgewachsen, visuell in Social Media unterwegs sind, ist da natürlich ein ganz, ganz klarer Fokus. Dann gibt's irgendwo so ein bisschen die Generation dazwischen, da zähle ich mich auch zu. Das sind irgendwo die 30 bis 50, 60-Jährigen. Diese Grenzen verschwimmen ja auch ganz klar.
Ich weiß genau, dass du jetzt die 60 mit reingörmen hast, um mich nicht nach oben auszugrenzen.
Ja, das tue ich ja trotzdem, Klaus, wenn wir mal so ganz realistisch bleiben. Okay. Ich habe ja nicht gesagt bis, naja, lassen wir das. Die sind natürlich deutlich intensiver noch über den gewohnten Google-Weg unterwegs, sind aber auch, sage ich mal, eine Zielgruppe, die sich noch sehr stark ich sag mal vorsichtig, Amazon-Generation, ja, natürlich auch über die Reputation an anderer Stelle informiert. Das heißt, die schauen sich wirklich noch Bewertungsportale an und nehmen natürlich auch mehr und mehr Social Media mit rein, aber es ist halt nicht so dominant wie in der jüngsten Zielgruppe. Und dann sind wir irgendwo bei allem, was da drüber liegt, die besten Menschen der Welt, Klaus, um dir nochmal zu huldigen, irgendwo ab 55, 60, die gehen natürlich ganz, ganz klassisch über Google, gehen über ganz offizielle Informationskanäle, nutzen in den meisten Fällen deutlich weniger Social Media, um sich zu informieren. Die lassen sich auch inspirieren, die lassen sich auch über Social Media bekommen, die sind dort auch. Aber der Weg bei der Entscheidung oder der Weg, wenn man irgendeine gesundheitliche Frage hat, geht dann eher noch den klassischen Weg. Aber das ist so eine grobe Einteilung, die man aus verschiedenen Quellen auch immer mal wieder findet. Wie gesagt, plus minus 5 Jahre und immer in verschiedener Ausprägung, wie man so ein bisschen einen Schnitt in diese Patienten reinbringen kann bei ihrem Suchverhalten oder Informationsverhalten.
Was natürlich für Praxen dann echt tricky wird. Also jetzt bin ich vielleicht mit als Ü60 nicht der Maßstab. Ja, du weißt, ich suche, wenn ich im Netz auf meinem Smartphone suche, fast ausschließlich über Perplexity. Außer natürlich, da kommen wir auch gleich zu, wenn ich jetzt ein Restaurant suche. Meine Tochter macht's auf TikTok, ich mach's dann über Google Maps. Mhm. Da sind vielleicht noch so ein bisschen die Unterschiede. Aber was heißt denn das jetzt für Praxen, auch wenn wir da gleich nochmal drüber sprechen, ziehen wir das schon mal ein bisschen vor. Mhm. Ich bin da so eine normale kleine Praxis in einer kleinen Stadt, möchte aber von mir aus sagen, nee, also jeder, der in irgendeiner Form mich sucht, soll mich auch finden. Muss man dann auf einmal auf allen Kanälen präsent sein?
Das ist halt genau das Ding. Immer wenn jetzt wieder Kanäle dazukommen und ganze Generationen sich auf Kanäle konzentrieren, hat man natürlich zum einen die Möglichkeit zu sagen, ich konzentriere mich auf eine spezielle Zielgruppe und auch mein Behandlungsspektrum passt zu dieser Zielgruppe. Oder auf der anderen Seite muss man halt sagen, wenn ich die gesamte Bandbreite abdecken will und ja, ich möchte auch den Nachwuchs haben, dann bin ich eigentlich gezwungen, auf allen Hochzeiten zu tanzen, so wie wir es schon mal zitiert haben.
Ja gut, dann geht's am Ende wirklich darum, vielleicht sprechen wir am Ende der Folge auch nochmal über so ein paar Do's und Don'ts. Erinnere mich da bitte dran. Wie ihr ja wisst, wir schreiben uns vorher nicht immer alles auf, aber viele Sachen schon. Dann lassen wir doch mal zu Social Media kommen, also soziale Netzwerke. Ich kann es jetzt nicht genau erinnern, aber es ist ja schon viele Jahre her, dass Menschen uns gesagt haben, Instagram wird zur Suchmaschine, Facebook wird zur Suchmaschine. Ich bin da immer noch sehr skeptisch, aber ich weiß natürlich ganz klar, TikTok ist die Suchmaschine der Gen Z und der Jüngeren, der Gen Alpha.
Ja.
Das ist bekannt. Ich war ja dieses Jahr auf der Campix, da habe ich einen Raum moderiert und da gab es einen ziemlich coolen Vortrag, eben von so einem jungen Burschen, der halt ja mit seiner Agentur TikTok macht. Der hatte auch ganz coole Studien und der hat einfach belegt, dass das so ist, dass diese Generation über TikTok in die Suche einsteigt. Aber, und das hat er auch klar belegt, natürlich nicht zu jedem Thema. Das, was ich eben schon bei meiner Tochter erwähnt habe, was ich bei ihr ja immer sehe. Wenn wir im Urlaub sind und wir suchen Restaurants, dann kriege ich 4, 5 Links. Papa, hier wäre cool, bam, 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 bam. Alle von TikTok. Warum? User-generated Content, das sind Menschen, die waren da, ob das jetzt Influencer sind oder normale Touristen, ist ja jetzt erstmal egal. Menschen waren da, Menschen geben einen authentischen Eindruck und so weiter und so fort. Ich habe sie dann auch mal gefragt, wie sieht denn das aus, wenn mit Zähnen und solche Dinge, da war sie ein bisschen zurückhaltender. Beim Thema Fitness, beim Thema Ernährung, wenn wir das mal alles in den großen Healthcare-Pot packen, ja, da erreichst du natürlich diese Generation klar über TikTok. Wie sehen wir das denn aktuell, wenn es um so klassische Zahnarztthemen geht? Wird da TikTok als Suchmaschine schon genutzt oder ist es da eher so, du interessierst dich mal für so ein Thema, hast dir ein Video länger angeguckt, hast eine gute Viewtime zu bestimmten Themen und dann packt der Algorithmus dir automatisch diese Geschichten rein? Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so ist.
Ja, ich glaube, man muss da auch noch mal in dieser großen Dentalbreite oder in diesem Leistungsspektrum muss man, glaube ich, auch nochmal ganz klar differenzieren. Ja, also ich glaube, dass gerade, wenn wir über funktionale Dinge sprechen, ja, in der Praxis, also Dinge, die ich haben muss, weil ich ein konkretes Leiden habe, ein physisches Leiden, dass man da natürlich, ich sag mal, deutlich seltener über TikTok den Start findet, aber dass man eher, ich sag mal, bei Themen wie Ästhetik, ne, wo auch viel Inspiration dabei ist, dass man da natürlich, ich sag mal, die Chance größer ist, dass man über TikTok inspiriert wird und sich dann auch leiten lässt und da entlang bewegt. Man muss halt sagen, es ist schwer zu greifen. Was man unterm Strich sagen kann, ist, dass über Social Media und auch über TikTok auf jeden Fall diese Social Media Kanäle einfach immer ein wichtiger Touchpoint sind, der in dieser Reise stattfindet. Den Einstieg, das maße ich mir wirklich nicht an, das konkret zu benennen, aber wir wissen im Endeffekt auch aus verschiedensten Erhebungen, da gibt es auch immer ein bisschen abweichende Werte, aber dass irgendwo zwischen 70% und 90% der Menschen irgendwo mal über ein Social-Media-Profil stolpern, während sie irgendwo auf einer Zahnarztsuche sind. Und das, finde ich, ist schon etwas, was man mal festhalten sollte, dass das verdammt viel ist, dass dieser Touchpoint genutzt wird. Du bist noch stumm geschaltet, lieber Klaus.
So, mein Mikrofon muss ich ja aktiv zuschalten. Das ist mir immer recht, weil dann kann ich dir in Ruhe zuhören. Wenn ich mich dann mal räuspern muss oder aus Versehen dazwischen laber, dann unterbreche ich dich auch nicht. Aber ich muss immer mal wieder dran denken, auch auf den Knopf zu drücken. So, wir haben ja diverse Kanäle und das ist ja eigentlich auch das Gute. Ob jetzt jede Praxis auf jedem Kanal aktiv sein muss, sprechen wir gleich gerne drüber. Lass uns doch mal kurz beleuchten, wenn wir die unterschiedlichen Plattformen uns angucken. Wir haben YouTube, wir haben Facebook, wir haben Instagram, über TikTok haben wir jetzt gesprochen. Welche Plattform ist da für welche Zielgruppe eigentlich die richtige? Also ich weiß, wenn du Leute fragst, die YouTube-Marketing machen, die sagen, da musst du natürlich sein. Ja, und das scheint ja auch so zu sein. Also YouTube scheint ja jede Generation auch zu nutzen. Ja, jetzt haben wir noch die große schöne Verknüpfung, dass YouTube aus dem Hause Google kommt, dass das alles irgendwie zusammenhängt, was wir jetzt gar nicht großartig beleuchten. Ja, viele gute Nutzersignale aus eurem YouTube-Kanal sind jetzt auch nicht so schlecht für eure Website, aber das ist da heute ein anderes Thema. Kann man eigentlich sagen, dass man sich seine Zielgruppen in der Praxis anschaut, seine Fokuszielgruppen und sagt, okay, das sind die Menschen, die müssen wir erreichen, die sind für uns relevant und wichtig und sich danach anzuschauen, welchen Kanal bespielen wir primär. Es könnte auch eine ganz gute Strategie sein.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich die Strategie und da sind wir ja wieder ganz am Anfang, auch bei der Positionierung einer Praxis, wo man einfach sagt, dafür stehen wir und wo bewegen sich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit Menschen, die die Werte teilen, die zu unserer Praxis passen und danach sollte man natürlich auch ein bisschen die Priorität verschieben, weil man natürlich es extrem aufwendig ist, auf allen Plattformen richtig Gas zu geben. Was man aber natürlich sagen muss, ist, es schadet überhaupt nicht, auf allen Plattformen präsent zu sein. Das auf jeden Fall. Und man hat natürlich auch gewisse Synergien. Also du sprachst es gerade an, Klaus, wenn man bei YouTube aktiv ist. Das heißt, wenn man Videos produziert, ne, YouTube, da sind wir bei Bewegtbild, das wissen wir alle schon sehr, sehr lange, dann ist das natürlich etwas, wo man sich auch immer Gedanken machen sollte, passt das auch an andere Stellen, wenn man es modelliert auf eine Zielgruppe, die vielleicht wirklich bei Instagram unterwegs ist oder bei TikTok, so ein bisschen als Katalysatorprodukt, aber am Anfang sollte man sich natürlich immer die Frage stellen, für welche Plattform produziere ich jetzt meinen Inhalt primär nach der Entscheidung, finde ich da auch meinen Wunschpatienten, weil über die sprechen wir. Wir sprechen nicht mehr über Quantität an Menschen, die zum Zahnarzt gehen. Die sind da.
Ja, und wir reden dabei ja auch noch über Mitarbeitende. Wir reden über Personal und Patienten. Das sind ja alles Dinge, die wir immer miteinander betrachten müssen. Aber letztendlich müsst ihr natürlich in euren Praxen immer wieder gucken, wenn meine Fokuszielgruppe Menschen sind, die Implantate brauchen, die feste Zähne brauchen, Das mag ja früh beginnen, aber da reden wir nun mal im Regelfall über Menschen, die älter sind als 50 und die toben sich halt immer noch auf Facebook aus, die sind auf Instagram, die werde ich unter Umständen weniger auf TikTok erreichen. Wir wollen jetzt auch gar nicht die einzelnen Kanäle durchgehen, ja, sondern euch einfach dafür sensibilisieren, sich immer wieder Gedanken zu machen, wer sind denn die Menschen, die wir erreichen wollen? Für wen möchte ich denn eigentlich sichtbar sein? Wer soll mich denn eigentlich finden, um dann zu entscheiden, okay, weiß ich denn, auf welchen Kanälen die sind? Und habe ich dafür auch die richtigen Inhalte? Und auch das ist ja so eine Geschichte heute wirklich von Sichtbarkeit, ne? Denn wenn meine Inhalte nicht passen, wenn meine Inhalte die Menschen nicht interessieren, dann werde ich auch nicht sichtbar, egal auf welchem Kanal. Und das heißt ja, letztendlich brauche ich unterschiedliche Inhalte, nämlich beispielsweise für die Menschen, die mich auf Google suchen, die ja auch der Suchmaschine bewusst sagen, ich suche einen Experten in meiner Nähe, der festen Zahnersatz macht. Da brauche ich ja einen anderen Inhalt, wenn der zu mir kommt, als wenn ich jemandem über Social Media mit einem netten Video sage, guck mal, solltest du Probleme mit deinen Zähnen haben, komm zu mir. Muss man da unterscheiden? Was meinst du? So, also wirklich sehr konkret unterscheiden und Inhalte wirklich auch für verschiedene Kanäle produzieren? Ich denke schon, ne? Zumindest sollte man, du hast es eben gesagt, so ein bisschen modellieren, ne? Also nicht einfach jeden einen Inhalt nehmen und sagen, das ist ja praktisch, nein, den ballern wir einfach auf alle Kanäle.
Nein, also wenn man das Ganze mal auch sich selber in seinem Verhalten so ein bisschen hinterfragt, wie bewegt man sich auf welcher Plattform, sind da ja schon ganz klare Unterschiede. Ich bringe das immer gerne rein in der Thematik Push- und Pull-Marketing. Auf der einen Seite sucht ein Nutzer vielleicht schon, ich versuche es jetzt direkt zu erklären, Klaus, der sucht ja schon und guckt bei YouTube ganz bewusst nach Themen, die er konsumieren möchte. Da kann ich natürlich ganz anders in einen Inhalt einsteigen, wenn ich weiß, dieser Mensch bewegt sich zu mir hin.
Also viel konkreter.
Viel konkreter.
Mit dem Thema selber.
Ich muss ihn auch nicht mehr darauf aufmerksam machen, über was ich jetzt spreche. Auf der anderen Seite haben wir Social Media, und das ist jetzt vollkommen egal, ob TikTok, Insta, Facebook. Da ist es natürlich so, da bin ich irgendwo einer von vielen und muss erstmal die Aufmerksamkeit für mich finden. Und muss da natürlich mit einem Video sehr knallig starten, ne? Wir nennen es Hook oder Cold Opener, wo man einfach sagt, da muss in den ersten 2 Sekunden muss das Ganze so viel Input, Action oder irgendetwas bringen, dass der Nutzer bei mir hängen bleibt und nicht in seinem Feed weiter scrollt. Und das, finde ich, ist ein sehr plakatives Beispiel für, wir können natürlich nicht einfach das YouTube-Video genauso bei Social Media reinsetzen und dann denken, es wird auch erfolgreich.
Weil es letztendlich, du hast es gesagt, Push-Pull-Content, ja, und Push-Pull-Marketing werden wir jetzt nicht erklären, aber ich hau euch mal eine oder zwei schöne Podcast-Folgen, die wir zu diesem Thema gemacht haben, wo es um bewussten und unbewussten Bedarf geht und welche Inhalte da relevant sind, findet ihr dann selbstverständlich auch in den Shownotes. So, wir gehen heute davon aus, gibt so 1-2 Studien, die sagen, ja, dass so ungefähr 25-30% aller Patienten auch Social Media benutzen, um Zahnarzt zu suchen. Und ein großer Teil der Menschen, die da unterwegs sind, halt eben auch von Inhalten auf den Plattformen beeinflusst werden, wenn es um ihre Entscheidung geht. Lassen wir jetzt mal so stehen. Was heißt denn das dann für die Praxen? Auch nochmal die Frage von eben. Wiederhole ich gerne, wirklich auf allen Kanälen aktiv sein? Oder haben wir da mal 1-2 Tipps für die, die sagen, habe ich verstanden, aber mein Budget reicht nicht, meine Ressourcen reichen nicht, mein Wille reicht nicht aus, um jetzt alles zu machen? Was ist da so unser Tipp für den gelungenen Start?
Also ich würde einfach sagen, kennt eure Wunschpatienten, wisst, wer ihr seid, wisst, was ihr könnt, also auch rein in der Medienkompetenz und auch in den Ressourcen, die ihr investiert, und konzentriert euch am Ende auf die Kanäle, wo ihr eure Wunschpatienten höchstwahrscheinlich finden könnt. Natürlich sollte es überall ein gewisses Grundrauschen geben, aber ich gebe den klaren Tipp, Strategie in der Praxis, erstellen, überlegen, wo soll die Reise hingehen und dann vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen, der ein bisschen tiefer in dem Thema drin ist, darüber sprechen, wo man seine Energie reinsteckt. Ist schwammig und nicht konkret, aber ist genauso individuell wie jede Zahnarztpraxis auch.
Dann mache ich es mal konkreter, weil eigentlich ist es einfach. Wenn wir uns die Praxen angucken, die wir in den letzten 2 Jahren bei diesem Thema begleitet haben, egal welche Zielgruppe am Ende wirklich mega relevant ist, wir haben immer die optimale Website, wir haben immer das optimale Google Business Profil, wir haben eigentlich immer Instagram dabei, damit hängt Facebook auch eigentlich dran, ja. Und wenn es dann noch um Mitarbeitende geht, muss man weiter gucken. Aber das ist für mich aktuell wirklich so die Basis, um auf den relevanten Kanälen dabei zu sein. Dann sollte man wirklich gucken, können wir diese Kanäle nochmal intern priorisieren, um dann zu entscheiden, wo legen wir denn mehr Wert drauf und wo müssen wir einfach mehr Ressourcen reinpacken. Ne? Also im Zweifelsfall, ja, meldet euch bei uns, schreibt uns über LinkedIn und wir antworten da gerne auf eure Fragen. Und Fragen habt ihr ja immer so viele und ich habe viele Fragen und die Menschen haben so viele Fragen und auf einmal fragen alle irgendwie ChatGPT. Also ich ja nicht, ich frage immer nur Perplexity, aber da hängt ja auch eine KI hinter oder mehrere, auch heute gar nicht großartig drüber erzählen. Wie nehmen wir das denn im Moment so wahr aus Sicht des Online-Marketings? Wird da auch tatsächlich nach Ärzten gesucht, nach Praxen gesucht oder geht es da deutlich mehr um sowas wie Diagnose? Mein Finger hängt runter, ich kann ihn nicht mehr bewegen. Welche Sehne kann das sein? Mein Zahn tut seit 3 Wochen weh, ich rieche komisch aus dem Mund, soll ich in die Apotheke gehen? Was glaubst du, was da so hauptsächlich die Suchintentionen sind? Oder wie machst du das? Nutzt du KI zum Suchen und wenn ja, für was?
Also ich muss sagen, ich persönlich bin, glaube oder decke mich mit einem Großteil meiner Generation, dass wirklich die informationelle Suche, also wirklich die Fragen zu stellen, da ist etwas, was könnte das sein, in welche Richtung geht das, gibt es eine Lösung dafür, dass das definitiv der Einstieg bei den KI-Tools ist. Also ich glaube, wie gesagt, da gibt's wirklich aktuell noch echt zu wenig Daten drüber. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die Perplexity, ChatGPT, Claude, alles, was wir so haben, irgendwo fragen, sag mir einen Zahnarzt. Wird es geben, aber ich glaube, da ist die Strecke noch was länger. Was wir wissen, ist ganz klar und das ist auch bestätigt, es wird sich sehr, sehr viel natürlich auch mit einem unserer wichtigsten Themen, nämlich der Gesundheit, bei diesen Tools auseinandergesetzt. Und interessanterweise ist es so, dass sich viel, viel mehr seit der KI mit der Gesundheit auseinandergesetzt wird, beziehungsweise immer mehr gefragt wird. Und an der Stelle muss man wirklich mal sagen, da habe ich tatsächlich eine Studie gefunden, die ich jetzt auch einfach nur mal hier reinwerfe von der TU Berlin, die nämlich sagen, und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen wirklich für die einen oder anderen überraschend. Ich fand es nämlich auch so, als ich das damals gelesen habe, dass durch diese starke Nachfrage bei der KI zu jedem kleinen Zimperlein, sage ich mal vorsichtig, die KI gezwungen ist zu antworten. Und wenn die KI sich nicht mehr sicher ist, weil es ja um Gesundheit geht, also um ein hochriskantes Antwortthema für die KI, dann passiert es wohl sehr oft, dass die KI sagt, da geh mal besser zum Arzt. Also das heißt, wenn ich sage, ich habe hier an meiner Lippe ein kleines rotes Flecklein, was könnte das sein und stelle noch 3 weitere Fragen, dann wird aus einem kleinen einfachen Herpes oder einer entzündeten Haarwurzel wird ein Besuch beim Arzt. Und dadurch, dass sich natürlich viele Menschen darauf verlassen oder darüber leiten lassen, ist es eigentlich so, dass die KI eher den Arztbesuch fördert, als dass sie Antworten vorwegnimmt, die man einem Arzt nicht mehr stellen muss.
Naja, herzlichen Glückwunsch bei überfüllten Wartezimmern, Terminbüchern, die irgendwie ein halbes Jahr nach vorne ausgebucht sind. Und ich rede jetzt nicht über Zahnärzte, sondern generell. Ja, das mag alles sein, aber das sind ja alles Sachen, die passieren. Und das gehört heute zum kulturellen Verhalten, auch zum Gesundheitsverhalten, glaube ich, dann irgendwo dazu. Das hat jetzt auch wenig, jetzt gerade noch nicht viel mit Sichtbarkeit zu tun, unserem eigentlichen Thema, aber trotzdem können wir ja schon mal den Praxen sagen, aber ihr wisst das selber, man muss sich da auch auf andere Fragen, andere Themen einstellen. Man muss sich auf Menschen einstellen, die auf einmal mit einer völlig anderen Vorinformation und einer anderen Erwartung in die Praxis kommen. Ich habe letzte Woche mit einem Mediziner einen Call gehabt und der mir sagte, du, bei mir saß einer auf dem Stuhl, der hat seine komplette Labordiagnostik, alles, was der hatte, großes Labor, wirklich alle möglichen Werte, hat er bei ChatGPT hochgeladen, Datenschutz war ihm wurscht, ja, und hat sich eine komplette Diagnostik mit Prognose und ich weiß nicht was, keine Ahnung, Sterberisiko und Krankheitsrisiken geben lassen. Und auch damit müssen, glaube ich, unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte rechnen, dass da irgendwann immer mehr Menschen auftauchen, die sagen, ich weiß schon, was ich habe, und du machst mir jetzt bitte da oben rechts einen neuen Zahn rein. Also wird nicht zu verhindern sein. Ne? War ja schon immer so. Ja, Dr. Google, genau. Reden wir ja schon seit Jahrzehnten drüber. Aber das kriegt natürlich nochmal eine neue Dimension, wenn die ganzen Sprachtools, die KI-Tools, ob es jetzt KI ist, diskutieren wir auch heute nicht. Ja, wenn die auf einmal auf ein Wissen oder auch Nichtwissen, ja, zurückgreifen, sondern auf irgendwelche Daten im Netz, die sie hoffentlich einigermaßen richtig zusammenpuzzeln, da sage ich mal, frohes Beraten in den Praxen.
Ich wollte auch gerade sagen, im Endeffekt, ne, wir kennen das schon in abgeschwächter Form von Dr. Google. Der Spruch ist immer mal wieder mit dabei, auch in unseren Update-Calls mit unseren Partnern. Das heißt ja, ich habe viele, die kommen hier mit Dr. Google. Oder das war wieder so ein Patient, der Dr. Google schon gefragt hat und genau wusste, wie du sagst, ganz neue Intensität, einfach auch ein Thema, womit sich Praxen auseinandersetzen müssen. Und zwar sehe ich das nicht nur auf Behandlerseite so, sondern wirklich die gesamten Praxisteams, dass durch diese neue Art der Informationsbeschaffung, ich sag mal, Patienten ganz anders vorbereitet in eine Praxis kommen. Auch thematisch, inhaltlich, medizinisch, vermeintlich medizinisch. Und dass man da natürlich auch mit umgehen muss. Wie gesagt, aktuell ist der Status noch so, die ganzen Sprachtools sind an der einen oder anderen Stelle immer auch mal wieder ein bisschen zurückhaltender. Ne? Das ist diese Your Money, Your Life Geschichte, also Geld und Gesundheit und Finanzen, wo ja auch schon Google vor Jahren immer strengere Richtlinien anwendet als bei anderen Themen, weil es uns, ja, ich sag mal, in den Ruin stürzen kann, wenn wir da eine Fehlinformation bekommen und dass natürlich diese Tools dann irgendwo cutten und sagen, geh zum Arzt, aber bis dahin ist halt einfach schon sehr viel passiert und liebe Praxen, denkt da dran, wenn mal wieder ein Patient mit irgendetwas ganz Komischem auf euch zukommt, wahrscheinlich hat er sich das nicht selber ausgedacht, sondern da war wieder irgendeine fehlgeleitete KI am Werk.
Und dann stellt sich halt eben die Frage, die wir jetzt bitte auch nicht diskutieren, nach welchen Kriterien entscheidet denn eine KI, ob sie weiß, dass sie noch Raum für eine Diagnose hat? Weil da denkt ja keiner mit. Ja, solange Informationen im Netz da sind, die in irgendeiner Form darauf deuten können, diese Antwort kann passen, wird man sehr wahrscheinlich auch eine Antwort bekommen. Übrigens, die Studie, die Patrick eben angesprochen hat, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Jetzt waren wir bei Google, jetzt bleiben wir auch mal bei Google, Patrick, ohne das jetzt auszuweiten, weil da könnte ich euch gerne nochmal auf eben unsere Podcast-Folge mit dem lieben Michael verweisen. AI Overviews, wir bekommen Antworten auf Fragen, die die KI von Google oben zusammenfasst, die uns eine möglichst sinnvolle, gute Antwort geben möchte. Meistens werden da irgendwelche Links auch rechts angezeigt. Mhm. Also ich habe das tatsächlich vor ein paar Wochen, weil ich mich auf einen Seminar-Workshop-Vortrag vorbereitet habe, mal getestet und habe mal so aus Spaß eingegeben, wer macht denn feste Zähne in Hannover? So, das habe ich bei Google oben eingegeben, das habe ich bei Perplexity oben eingegeben. Und war da eigentlich sehr froh und glücklich, dass halt unsere liebe Praxis aus Hannover, die Podby, da mit hauptsächlich mit ihren Videos oben angezeigt wurde. Das kann jetzt ein Zufall gewesen sein. Vielleicht war es auch kein Zufall, keine Frage. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, weil letztendlich die Inhalte so sind, dass auch die KI nicht drumherum kommt zu sagen, guck dir das mal an. Was bedeutet das so generell, dass man jetzt oben schon Informationen hat, Antworten auf Fragen, die unter Umständen schon komplett beantwortet sind und ich muss überhaupt nicht mehr auf irgendeine Website gehen, weil ich ja schon weiß, was ich wissen wollte.
Ja, also das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, gerade als Google da wirklich flächendeckend die AI-Overviews, wie sie es ja nennen, also dieser kleine Kasten, der mir schon Antworten gibt, eingeführt hat, war natürlich auch in der Online-Marketing-Branche das Raunen groß. Oh, da wird ganz viel Traffic, also Nutzerklicks, die normalerweise auf den Ergebnissen landen, werden abgefangen, weil die Fragen schon beantwortet werden. Und ja, an vielen Stellen ist es auch so, also gerade die ganzen kleinen informationellen Fragen, ganz klar informationelle Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einem Titan- und einem Keramikimplantat? Das kann ich wunderbar oberflächlich in diesen 5 Zeilen dieses AI-Overviews klären. Das heißt, auch wir sehen in den Statistiken unserer Partner, dass an der einen oder anderen Stelle Klicks abnehmen, also Klicks auf die Website, wo man ja früher hin musste, um sich dann die 3 Sätze, die für einen selbst relevant waren, um die Frage zu beantworten, suchen musste. Da passiert schon einiges, dass einfach diese Klicks runtergehen. Das Schöne ist, das ist bei allen so.
Ne? Ich muss gerade sagen, das betrifft ja nun jeden, der mit seiner Website irgendwo im Netz ist. Und trotzdem aber gibt es ja dann doch wieder Quellen, die genannt werden. Perplexity hat von Anfang an Quellen mit drin. Deshalb habe ich auch dieses Tool sehr früh schon genutzt und nutze es heute noch, weil ich sofort auf Quellen zugreifen kann, kann mir die anschauen, kann zumindest für mich bewerten, welche Relevanz haben denn diese Quellen. Wenn wir jetzt aber mal, nehmen wir mal an, wir werfen so einen Blick in die Zukunft und prognostizieren, dass auch diese AI-Overviews für Praxen immer wichtiger werden, dass man durchaus mal schauen soll, wie schaffe ich es denn, die Möglichkeit zumindest zu erhöhen, da reinzukommen. Was ist zu tun? Also ich weiß es.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich im Endeffekt ist es ja das, was wo wir schon immer drauf hinarbeiten, nämlich das Vertrauen der Praxen zu erhöhen, gut strukturierte, Menschen- und maschinenlesbare Inhalte zu schaffen, wo man auch in kurzen Absätzen konkret Fragen beantwortet, also kein Geschwafel, natürlich alles in einem schönen redaktionellen Rahmen, aber einfach die Informationen gut strukturiert zur Verfügung zu stellen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering. Und das sehen wir jetzt auch, die Analyse-Tools liefern es mittlerweile mit, es ist noch relativ frisch, wie viele unserer Partner eigentlich schon zu ganz konkreten Fragen sogar deutschlandweit in diesen AI-Overviews landen. Und das zeigt eigentlich, dass dieser Weg der richtige ist. Man muss halt ganz klar sagen, in der Branche, auch wenn man da unabhängig der Zahnarztpraxis in der Online-Marketing-Welt unterwegs ist, wie Michael es in unserem letzten Podcast oder in einem unserer letzten Podcasts auch gesagt hat, es passiert halt ganz, ganz viel Bewegung da drin. Wir können da jetzt noch nicht sagen, ja, tue bitte das und das und dann bist du, wie wir es noch nie konnten, in 3 Monaten dauerhaft die Top-Quelle für die Fragestellung XY, weil sich natürlich auch die Sprachmodelle entwickeln, lernen, verändern. Aber wir wissen definitiv, dass man mit gut strukturierten Inhalten von vertrauensvollen Quellen, die auch extern bestätigt sind, also sprich, man hat auch ein Feedback von anderen Quellen und nicht nur seine Website, dass man dann eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, da reinzurutschen und natürlich dann auch von Nutzern, die so eine Auswahl in dem AI-Overview lesen und einen rechts als Quelle daneben angezeigt bekommen, natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass die dann nochmal auf die Website klicken und sagen, ich möchte den Gesamtzusammenhang wissen.
Also wir sagen ja sowieso nie, wenn du das machst, dann passiert das. Also es gibt ein paar Dinge, ja, da können wir das sagen, weil es einfach feststeht. Wir würden es hier auch nicht machen. Aber ich zitiere jetzt mal so zusammengefasst diverse Meinungen von Menschen, denen ich auf jeden Fall beim Thema Online-Marketing sehr großes Vertrauen schenke, denen ich folge, vor allem auf LinkedIn. Und hier gibt es einen ganz klaren Tenor. Also erstens fällt wohl vielen auf, die in tiefe Analysen gehen, dass sich die KI-Tools ganz oft an den Suchergebnissen von Google orientieren und die auch nutzen. Und dann gibt's eben die klare Empfehlung, macht optimale Suchmaschinenoptimierung. Und wir machen es einfach so, wie wir es die letzten 10 Jahre auch gemacht haben. Aber, Patrick, du weißt das, du hast auch recht, Texte verändern wir schon ein bisschen in Richtung noch leichter zu konsumierenden Content, zitierfähigen Content an bestimmten Stellen auf der Website unterzubringen. Und wir sehen tatsächlich, dass es funktioniert. Also mal, um dieses Kapitel abzuschließen, liebe Zahnärztinnen, Zahnärzte, auf keinen Fall habt ihr irgendeinen Grund für Panik, nur weil jetzt anders gesucht wird, weil jetzt auch über KI gesucht wird, ganz klar. Panik solltet ihr dann haben, wenn ihr darauf angewiesen seid, dass Menschen euch im Netz finden und ihr es bis heute einfach falsch gemacht habt oder die Sachen nicht so gemacht habt, wie sie eigentlich sein sollten. Und das ist eine perfekte moderative Brücke zu unserem nächsten Thema, wie ich gerade in unserem kleinen Miniskript hier sehe. Ja, weil lass uns jetzt nochmal ein paar praktische Dinge mit reinnehmen. Da kommt jemand und sagt, Mensch, Patrick, wir wollen jetzt was tun. Wir haben festgestellt, dass man uns auf Google ganz gut findet, ja, aber so wie es aussieht, nur auf Google. Wenn solche Fragen kommen, was haben wir für 3 konkrete Handlungsempfehlungen, um da sofort irgendwo einen Impact für die Praxis herzustellen?
Also ich möchte vorweg erstmal relativieren, ich bin nur auf Google ganz okay zu finden. Zeigt meistens oder funktioniert meistens schon nicht. In dem Moment geht's einfach drum, pass auf, wir schauen uns an, wo bist du irgendwie aktiv? Wir müssen in die Strategie mit deiner Praxis gehen, um einfach zu sagen, wo sind deine Wunschpatienten, wo stecken wir Energie rein? Und dann ist eigentlich die Handlungsempfehlung, alles danach auszurichten und sowohl das gesamte Konglomerat, Website, Social Media, wo ja auch ein YouTube, ein Google Business Profil und ähnliches zugehört, so zu optimieren, dass diese Google-Sichtbarkeit, die wahrscheinlich auch bald weg wäre, wenn man das nicht tun würde, erhalten bleibt, erweitert wird und man auf den anderen Kanälen auch präsent wird.
Okay, also halten wir das auch mal fest. Ja, es gibt einfach Hausaufgaben, die man machen muss. Es gibt da eine Pflicht. Ja, so Pflicht ist, logischerweise, kurz zusammengefasst, die Strategie, die richtigen Kanäle, da geht's immer um Website, um Google Business, um diese Geschichten, um den richtigen Social Media Kanal, die richtigen Kanäle. Das muss man sich einfach anschauen. Guckt's euch mit eurer Agentur an, guckt's euch mit denen an, die Plan haben und versucht alles das, was ihr macht, auszurichten anhand der Frage, wen wollen wir eigentlich, warum erreichen? Kann man trotzdem, Patrick, sagen, es gibt so 1-2 Kardinalfehler, die immer wieder gemacht werden, wenn es so um Online-Sichtbarkeit heutzutage geht. Jetzt ist er weg. Da hatte ich auf einmal kam, was sagt man immer dazu? Ein Frosch im Hals. Ich habe noch nie gehört, dass da irgendwie ein Quarklaut rauskam, aber egal, so du darfst.
Ja. Also der klassische Kardinalfehler, der uns heute immer noch begegnet, ist meiner Meinung nach, ich habe eine richtig schöne Website, die sieht richtig cool aus, aber irgendwie klappt das alles nicht. Und das ist meiner Meinung nach immer noch der größte Fehler, dass man sagt, ich muss eine Website machen, also mache ich eine Website, die mir selber richtig gut gefällt, die ästhetisch ist, wo aber keiner darüber nachdenkt, dass die Website ein Marketinginstrument ist in einer Marketing-Sichtbarkeitswelt, die noch aus viel, viel mehr Bausteinen besteht als ein paar schicken Bildern auf 7 schönen Animationen. Das ist meiner Meinung nach das, was man heute noch sieht, was heute auch noch unter Online-Marketing teilweise sogar verkauft wird auf dem Markt, aber eigentlich nichts damit zu tun hat, weil es ist verpufft.
Naja, und dann geht es ja auch weiter. Ne? Viele haben ja dann auch unter Umständen Kanäle eingerichtet und machen dann Fehler Nummer 2. Sie lassen es laufen ohne es sich anzuschauen, ohne es zu analysieren und denken vielleicht, naja, jetzt habe ich meine tolle Website, dann lassen wir die mal laufen. Aber das funktioniert halt nicht. Ne? Die Welt ändert sich, gerade die digitale Welt ändert sich im Moment in einer unfassbaren Höchstgeschwindigkeit. Dadurch entstehen andere Erwartungen von denen, die suchen und so weiter und so fort. Also vermeidet bitte diesen Fehler, kümmert euch, wie bei eurem Paro-Patienten, regelmäßig um euer Marketing. Das gehört in den Recall, damit ihr immer wieder schaut, sind wir da auf dem richtigen Weg oder müssen wir etwas tun? Und wenn man das jetzt macht, Patrick, was sind denn aus deiner Sicht so die Schlüsselzahlen, die Kennzahlen oder Warnsignale, die die Zahnärztin, der Zahnarzt auf jeden Fall erkennen sollte oder die Agentur idealerweise natürlich, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass da irgendwas schief läuft? Klar, ich meine, wenn ich auf einmal merke, ich investiere in Marketing, aber es kommen keine Patienten, zumindest nicht die, die ich haben will. Es kommt kein Personal oder zumindest nicht die, die ich haben will. Dann ist es vielleicht oft schon zu spät. Gibt so Warnsignale, die früher kommen? Also wie, keine Ahnung, das erste Zahnfleisch bluten, bevor es dann doch eine Paro wird?
Ja, also ich glaube, man sollte halt immer, wenn man irgendwo das Gefühl hat, dass sich was ändert, sowohl, ich sage jetzt mal auch in der Praxis, ne, in gewissen Kennzahlen, warum verschiebt sich gerade ein Umsatz? Man fängt auch damit an, warum kündigt auf einmal eine Mitarbeiterin? Alles so kleine Dinge, wo man sonst sagt, das kriegen wir ganz gut abgefedert. Das ist vielleicht nur eine kleine saisonale Schwankung. Hey, wir haben Tools oder es gibt halt Tools, um zu schauen, ist es wirklich nur eine saisonale Schwankung? Wir wissen es über zig Praxen hinweg. Gibt es dieses Jahr ein Sommerloch oder nicht? Ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man aufmerksam sein muss und im besten Fall natürlich seine Arbeit macht und jemand anders für einen aufmerksam ist und sich das Ganze anschaut, weil sonst kann es halt wirklich, wie du schon sagst, Klaus, nicht zu spät sein, aber der Aufwand, den man reinstecken muss, um, sag mal, nach 3 Monaten Abstieg wieder aufzuholen, ist meistens viel, viel, viel größer als zu sagen, Moment, hier passiert gerade irgendwas, lass uns reinschauen, was müssen wir verändern, in welche Richtung müssen wir laufen, bestenfalls natürlich proaktiv.
Aber haben wir nicht im Online-Marketing die Chance, früher zu erkennen, dass da irgendwas schiefläuft? Also, dass erstmal Sichtbarkeit runtergeht, dass es erstmal weniger Klicks gibt, dass da irgendwas passiert und man vorbeugend schon sagen kann, hör mal, irgendwas ist hier nicht mehr in Ordnung. Content stimmt nicht. Auf einmal ist vielleicht ein Wettbewerber da. Das sind doch Zeichen, die sind vielleicht früher da, als wenn es sich, also bevor es sich dann in der Praxis konkret auch auswirkt.
Du, ich war gerade wirklich bei der Praxis, die jetzt ihre Website hat und sonst keinen Einblick hat.
Natürlich. Ich war mal wieder beim Online-Marketing. Das ist ja furchtbar mit uns.
Mensch, komisch.
Dabei machst du doch Online-Marketing.
Wie heißt das? Andere. Online? Okay. Gut, nein, also im Endeffekt genauso ist es. Wir sehen natürlich, wenn wir regelmäßig oder das tun wir im Endeffekt regelmäßig monitoren, uns anschauen, gibt es irgendwelche unregelmäßigen Schwankungen bei der Sichtbarkeit, bei den Klickzahlen, bei den Zielerreichungen, also Online-Terminbuchungen oder Ähnlichem, was meistens erst nachgelagert kommt und wie gesagt, die Praxen, mit denen ich so spreche, haben meist auch einen Vorlauf, dass die eigentlich erst nach 2 bis 3 Monaten merken, dass vor 3 Monaten irgendwo da ein Sommerloch in der Neupatientenanfrage drin war. Aber wir können es natürlich sehen, indem wir alle Unregelmäßigkeiten uns anschauen, da am Ball bleiben und dann natürlich auch bei unseren Praxen nachfragen. Ne? Also dieses Gefühl so ein bisschen triggern, was vielleicht in der Praxis im stressigen Alltag als eine kleine Schwankung wahrgenommen wird. Wir aber sehen, da passiert etwas, das in einem engmaschigen Zeitraum uns anschauen und sagen, das ist jetzt nicht nur ein kleiner Hüpfer der Zahlen, sondern da scheint es wirklich in irgendeine Abwärtsbewegung zu gehen. Warum? Was sind die Gründe? Ist es extern beeinflusst? Ist es intern beeinflusst? Oder hat Google gerade ein Update gefahren und es ist vielleicht wirklich ganz normal und wir warten lieber noch ein paar Tage ab?
Viele Informationen. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich fragen, das ist ja schön und gut, da habe ich auch viel von verstanden. Kann ich ja nicht alles auf einmal machen. Du hast eine Sache, ein Tipp, eine Idee, ein Thema, wo du sagst, wenn du das heute mitgenommen hast, dann hast du dir auf jeden Fall diese Folge zu Recht und mit Mehrwert angehört.
Ja, vermeide Aktionismus. Du musst wissen, was es für eine große Welt ist, das Online-Marketing. Du musst die Spielfelder kennen, aber du musst auch wissen, dass du nicht alle bespielen kannst. Und mach dir genau Gedanken darüber, wo möchtest du sein, beziehungsweise wo musst du sein, damit du deine Wunschpatienten bestmöglich erreichst, und mach das Ganze strategisch und nicht einfach, jetzt muss ich mal was tun.
Oder hör dir ganz viele Episoden unseres Podcasts an, da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. In die Zukunft gucken werden wir nicht, Patrick. Ich glaube, wenn uns heute jemand fragt, ja, wie wird das denn in 2, 3, 4 Jahren aussehen? Also da würde ich sagen, du, lass uns in 2, 3, 4 Jahren drüber sprechen, weil dann wissen wir es. Aber ich habe auf jeden Fall einen Tipp für euch. Markiert euch bei euch im Kalender gerne schon mal den 1. Oktober. An diesem 1. Oktober erscheint unsere Folge 110. Und in dieser Episode reden Patrick und ich mit 4 anderen Kollegen aus Marketingagenturen, Praxismarketingagenturen. Und da wollen wir genau diese Frage stellen. Wer das ist und was wir da tun, darüber werden wir euch in den nächsten Wochen, Monaten informieren. Und ich würde sagen, Patrick, genug gequasselt für heute, oder? War viel wichtiges, spannendes Thema und werden wir nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben, weil letztendlich Sichtbarkeit im Netz ist ja nun mal das, warum wir hauptsächlich da sind. Weil wenn man das nicht mehr braucht, tja, dann müssen wir uns alle was überlegen.
So weit können wir zumindest in die Glaskugel gucken, dass es da wahrscheinlich nicht zu kommen wird. Genau.
Alles klar. Danke dir, mein Lieber.
Ja, danke dir, Klaus. War wieder schön.
War wieder schön. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wenn ich jetzt gleich rausgehe und du musst vielleicht auch raus, dass es nicht regnet, weil, ihr Lieben, ne, nicht vergessen, wir haben am 1. August aufgezeichnet und an diesem Tag hat es zumindest in Norddeutschland und in Westdeutschland ziemlich stark geregnet. Also, danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ja, gerne, wisst ihr ja, ne, abonnieren, Glöckchen und so und liken, da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wenn ihr Fragen habt, Themen, wenn ihr Informationen habt für uns, vielleicht kennt ihr auch ein paar tolle Studien zu dem Thema, was wir heute hatten, ja, schreibt uns auf LinkedIn an, freuen wir uns sehr drüber, werden wir auch sicherlich irgendwo vermerken. Ansonsten heißt es wie immer von uns, von Patrick und mir, danke an das Team der Podcast-Liebe für eure Produktion, an Annette für deine Stimme, an den DJ Actimax für deinen Sound und wir sagen bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss bei Punktuell, eurem Passmedia Praxis Marketing Podcast. Macht's gut, bis dann, bleibt stabil, gesund und optimistisch. Tschüss.
Bis bald, tschüss.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.